Siebtes Kapitel, der Anker.
Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu haben.
Offenbarung 12, 12 und 17. Der Zorn des Teufels äußert sich manchmal in einem Brüllen, in einem offenen Angriff. Aber das Buch der Offenbarung deckt auch seine subtilen Verführungen auf. Er hat viele Schlingen, viele Fallen. Wenn ein Jäger mit einem Tier zu tun hat, das man nur schwer fangen kann, wird er viele Fallen an verschiedenen Orten um den Köder herum aufstellen, in der Hoffnung, dass das Opfer, wenn es versucht, einer Falle auszuweichen, in eine andere fällt. Und so ist es auch beim Teufel. Er hat viele Schlingen, viele Methoden, und er
verführt den ganzen Erdkreis.
Offenbarung 12, 9. In der ökumenischen Bewegung, in der die Papstanhänger und sogenannten Protestanten sich im gemeinsamen Erhöhen des Sonntags die Hände reichen, werden große Wunder eine Rolle spielen.
Es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben worden sind.
Offenbarung 13, 13 bis 14. So seht ihr, dass Wunder eine wichtige Rolle im Verführungsprogramm des Teufels spielen. Gewöhnlich denken wir an die Macht des Spiritismus, wenn wir diese Verse lesen. Spiritismus meint
dämonische Geister, die Zeichen tun.
Offenbarung 16, 14. Eines ihrer Wunder ist, die Toten erscheinen zu lassen. Aber sie sind nicht darauf beschränkt. Die größte falsche Erweckung aller Zeiten liegt nämlich unmittelbar vor uns. Und das wird der Spiritismus sein, genauso sicher wie es Dämonen sind, die in der Beschwörung als Geister der Verstorbenen erscheinen. In The Great Controversy wird uns klar gezeigt, was vor uns liegt.
Der Seelenfeind möchte dieses Werk gern verhindern und wird, ehe die Zeit dieser Bewegung anbricht, versuchen, es zu verfälschen. In den Kirchen, die er unter seine betrügerische Macht bringen kann, wird er den Anschein erwecken, als würde der besondere Segen Gottes auf sie ausgegossen, weil sich hier, wie man meint, ein tiefes religiöses Erwachen bekundet. Viele Menschen werden jubeln, dass Gott auf wunderbare Weise für sie wirke, während doch diese Bewegung das Wirken eines anderen Geistes ist. In religiösem Gewande wird Satan versuchen, seinen Einfluss über die ganze christliche Welt auszubreiten.
The Great Controversy, Seite 464. Die große gefälschte Erweckung liegt unmittelbar vor uns. Wir überschreiten gerade die Schwelle dorthin. Was werdet ihr und ich tun, wenn sie an Umfang und Kraft zunimmt? Beachtet, was wir gelesen haben. In Scharen werden sie frohlocken, dass Gott wunderbar für sie wirkt, wenn es in Wirklichkeit die Arbeit eines anderen Geistes ist. Vergesst nicht, dies wird die ganze Welt gefangen nehmen. Das ist die Idee der Ökumene. Alle Kirchen schließen sich zusammen, Katholiken, Protestanten und selbst die Welt, in einer großen Bewegung, um Frieden und Sicherheit zu erhalten. Aber kurz bevor sie letztendlich erfolgreich sein werden und sagen werden, wir sind nahe dran, was geschieht dann mit dieser kleinen Gruppe, die nicht mitmachen will? Sie sind der Sand im Getriebe. Sie sind diejenigen, die alles kaputt machen. So wird schließlich entschieden, die Erde von ihnen zu befreien. Dann wird Gott sich einschalten und plötzliche Zerstörung wird kommen. Aber vor diesem schrecklichen Unglück wird die ganze Welt in diese große religiöse Erweckung hineingezogen worden sein. Erwartet nicht, dass die Falle nicht auf ganz subtile Weise kommen wird. erwartet nicht, dass sie einfach und plump daherkommen wird. Jesus sagt klar, es wird, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten verführen. Matthäus 24, 24. So brauchen wir etwas Außerordentliches, um uns vorzubereiten. Gott hat es uns gegeben, darüber gibt es keine Frage. Wir finden es hier im alten Present Truth vom März 1850, der nun in der Neuauflage der Review-Artikel von Ellen G. White verfügbar ist. Band 1, Seite 11.
Meine lieben Brüder und Schwestern, dies ist eine sehr wichtige Stunde für uns. Satan ist mit großer Macht gekommen und wir müssen hart kämpfen, um uns den Weg zum Königreich zu bahnen. Wir haben mit einem mächtigen Feind zu ringen, haben aber auch einen allmächtigen Freund, um uns zu beschützen und uns in diesem Konflikt zu stärken. Wenn wir uns ganz auf die Wahrheit konzentrieren und wenn unsere Hoffnung wie ein Anker der Seele ist, der hinter dem zweiten Vorhang festgemacht ist, können uns die verschiedenen Winde der falschen Lehren und Irrtümer nicht bewegen. Die Aufregungen und falschen Reformen dieser Tage bewegen uns nicht, denn wir wissen, dass der Meister des Hauses sich 1844 erhoben und die Tür der ersten Abteilung des himmlischen Heiligtums geschlossen hat. Und nun erwarten wir mit Gewissheit, dass sie mit ihren Herden gehen werden, den Herrn zu suchen. Aber sie werden ihn nicht finden. Er hat sich von ihnen zurückgezogen hinter den zweiten Vorhang. Der Herr hat mir gezeigt, dass die Macht, die mit ihnen ist, nur menschlicher Einfluss ist und nicht die Kraft Gottes.
Dies öffnet den Himmel für uns und zeigt uns, dass wir durch diese falschen Erweckungen und Reformen nicht aus der Ruhe gebracht werden, wenn unser Anker hinter dem zweiten Vorhang festgemacht ist. Was ist dort oben hinter dem zweiten Vorhang? Der Tempel Gottes?
Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar.
Offenbarung 11, 19. Die übrigen sehen in das Allerheiligste. Was sehen sie dort? Die Bundeslade, das Testament, die 10 Gebote. Ja, das ist das große Zentrum, das Gesetz in der Bundeslade im Allerheiligsten. Und dieses Gesetz ist genau das, was diese böse Welt mit all ihrer Religion nicht will. Sie möchten von diesem Gesetz wegkommen, und so gibt ihnen Satan religiöse Beruhigungsmittel aller Art. Aber statt dass die übrigen den Wein Babylons trinken, öffnen sie ihren Geist der Herrlichkeit, die vom Gnadenthron herabscheint. Noch etwas anderes ist dort neben der Bundeslade und dem Gesetz. Da steht ein Mann am Gnadenthron.
Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahren Stiftshütte, die der Herr eingerichtet hat und nicht ein Mensch.
Hebräer 8, 1-2. Denkt daran, das Papsttum ist das große System der Fälschung. Es hat eine Priesterschaft, aber sie ist hier auf der Erde. Es hat ein Heiligtum, aber es ist hier auf der Erde. Es bietet Vergebung der Sünde, aber auf der Erde durch eine menschliche Priesterschaft. Und es hat seine Gesetze, seinen Ersatz für Gottes Gesetze in der Bundeslade im Tempel im Himmel. Aber die übrigen schauen aufwärts, ihren Blick auf Jesus im Allerheiligsten gerichtet. So werden sie bewahrt vor den päpstlichen Verführungen.
Wenn es, das Papsttum, die ganze Welt umarmt, hat es sich auf zwei Klassen der Menschheit eingestellt. Diejenigen, die durch ihre eigenen Verdienste gerettet werden möchten, und jene, die in ihren Sünden gerettet werden wollen. Hier liegt das Geheimnis seiner Macht.
The Great Controversy, Seite 572. Lasst uns nun sehen, wie Gottes Botschaft vom Heiligtum die Vorbereitung darauf ist, dass wir diesen beiden Ideen nicht anhängen werden. Denken wir an diejenigen, die in ihren Sünden gerettet werden möchten. Wie klar zeigt diese Botschaft, dass ein Mensch, wenn er Erlösung finden möchte, zum Heiligtum kommen muss, wo das Gesetz ist. Er muss dem Gesetz begegnen. Er muss bereuen. Er muss seine Übertretungen aufgeben und sie auf das Lamm legen. Dann muss er am großen Versöhnungstag zurückkommen und gemeinsam mit den anderen sein Gewissen erforschen, betrübt sein in seiner Seele und von außerhalb des Heiligtums zusehen, wie der Hohepriester hineingeht und das Blut am Allerheiligsten versprengt.
Denn an diesem Tag wird euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn.
3. Mose 16, 30. Der Heiligtumsdienst zeigt, dass Gott sein Volk von der Sünde befreien will. Er möchte die Sünde vernichten, für immer. Dieses Programm, das die Kirche Roms Menschen anbietet, Sündigen und Buße tun, Sündigen und Buße tun, ist nicht das Evangelium. Und die protestantische Version davon ist auch nicht das Evangelium. Nehmt euch vor der Idee in Acht, dass es beim Evangelium nur darum geht, dass man immer schön seine Sünde bereut. Gott sei Dank, es gibt mehr als bloße Vergebung. Da ist Kraft. Das Evangelium
ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt.
Römer 1, 16. Aber passt auf, wenn du und ich, wenn wir einige Lieblingssünden haben, an denen wir gerne festhalten würden, wenn es da Schwachheiten des Fleisches gibt, die wir gerne entschuldigen würden, hat der Teufel schon eine Falle für uns bereit. Entweder im Papsttum oder in einer von diesen Töchtern der Hure, die den gleichen Wein trinken, beziehungsweise die gleiche Botschaft verkündigen. Wir werden etwas finden, das mächtige Kraft besitzt und das die Menschen umhauen wird, und wir werden dann sagen: Das ist die großartige Kraft Gottes, sie gibt mir Frieden und schenkt mir Befreiung von dem inneren Konflikt. Ich muss nicht mehr kämpfen und ringen. Alles, was ich tun muss, ist einfach an Jesus glauben und ich werde gerettet. Der Herr weiß, dass ich schwach bin, und obwohl ich weiter sündige, wird es einen Weg der Rettung für mich geben. Diese subtile Täuschung ist das, was Millionen heutzutage glauben. Wir sind hierzu gewarnt worden.
Kein Mensch kann seine Seele mit dem Kleid der Gerechtigkeit Christi bedecken und gleichzeitig immer wieder das tun, was er als Sünde erkannt, noch das vernachlässigen, was er als Pflicht erkannt hat. Gott verlangt die völlige Übergabe des Herzens, bevor die Rechtfertigung stattfinden kann. Um gerechtfertigt zu bleiben, muss der Mensch fortwährend im Gehorsam bleiben, und zwar durch tatkräftigen, lebendigen Glauben, der durch die Liebe tätig ist und die Seele läutert.
Selected Messages, Band 1, Seite 366.
Lasst niemanden öffentlich die Vorstellung vertreten, dass der Mensch wenig oder nichts in diesem großen Werk des Überwindens zu tun hat. Denn Gott tut nichts für den Menschen ohne dessen Mitwirken. Hinterlasst niemals in den Köpfen den Eindruck, dass der Mensch wenig oder nichts zu tun braucht. Lehrt den Menschen vielmehr, mit Gott zusammenzuarbeiten, damit er im Überwinden erfolgreich sein wird.
Selected Messages, Buch 1, Seite 381. Und dann ist da diese wunderbare Aussage auf Seite 382, die Verdienste Jesu erhebt und dennoch gleichzeitig die Stellung der Werke klar macht. Oft wird der erste Teil davon zitiert, der zweite Teil dagegen eher selten. Wir brauchen aber beide.
Wenn unser Herz danach verlangt, Gott zu gehorchen, und wenn wir uns nach unseren Kräften darum bemühen, nimmt Jesus diese Gesinnung und Bemühung als den besten Dienst des Menschen an und gleicht die Mängel mit seinen eigenen göttlichen Verdiensten aus. Er wird jedoch diejenigen nicht annehmen, die behaupten, an ihn zu glauben, die zugleich aber den Geboten seines Vaters ungehorsam sind. Es wird viel über Glauben geredet, aber wir müssten noch viel mehr über Werke hören. Viele betrügen ihre eigenen Seelen, indem sie nach einer leichtfertigen, bequemen Religion leben ohne Kreuz.
Selected Messages, Buch 1, Seite 382. Erkennt ihr die Warnung? Babylon rennt heute dieser einfachen Religion nach. Du musst nur zum Altar kommen, eine Entscheidung für Jesus treffen, für dich in Anspruch nehmen, dass Jesus dich angenommen hat und deines Weges gehen. Mach dir keine Sorgen, hab einfach Frieden. Man könnte sagen, das ist ein Weizenkorn in einem Scheffel Spreu, meine Freunde. Wie sehr brauchen wir doch die Sicht des Allerheiligsten? Wie sehr müssen wir die Lade mit dem Testament darin sehen und erkennen, dass das Gericht stattfindet, die Bücher geöffnet sind und unsere Leben an diesem Gesetz gemessen werden? Wie sehr müssen wir die herrliche Tatsache begreifen, dass der Erlösungsplan unsere vollständige Befreiung von der Macht der Sünde beinhaltet? Was für eine wunderbare Botschaft haben wir! Die Kraft liegt dort im Allerheiligsten. Auf der anderen Seite beachtet nun aber die Aussage, dass die römische Kirche eingestellt ist auf diejenigen, die durch ihre eigenen Verdienste gerettet werden möchten, und jene, die in ihren Sünden gerettet werden wollen. Was für ein mühseliges System von Werken liegt in dem römisch-katholischen Ritual! Diese Menge von Zeremonien, die Buße, das Gehen in Sack und Asche und der ganze Rest. Und dazu gibt es ein protestantisches Gegenstück. Auch in unserer Mitte, in unsere Herzen, könnte sich die Idee einschleichen, dass etwas, was wir getan haben oder tun könnten, uns retten wird. Aber das ist eine Lüge des Feindes. Luther hat lange mit diesem Gedanken gekämpft. Und was für einen Frieden erfuhr er, als letztendlich das herrliche Licht der Rechtfertigung durch den Glauben in sein Herz hereinbrach. Es ist die gleiche Frage, die auf Wesley lastete, als er Gerechtigkeit suchte. Das Wort Methodisten kommt von ihrem methodischen Leben. Seht ihr, sie strebten danach, alles richtig zu machen. Lest einmal in The Great Controversy das Kapitel Späte englische Reformatoren. Seht die Kämpfe, die Wesley hatte und welches Licht schließlich in seine Seele hereinbrach. Unser starker Wunsch, den Stand der Vollkommenheit zu erreichen, unsere eifrigen Bemühungen, Gottes Gesetz zu halten, können uns in die Falle des Feindes führen, auf unsere eigenen Verdienste zu vertrauen.
Es gibt gewissenhafte Seelen, die zum Teil auf Gott und zum anderen Teil auf sich selbst vertrauen. Sie schauen nicht auf Gott, um von seiner Macht beschützt zu werden, sondern verlassen sich auf ihre eigene Wachsamkeit gegen die Versuchung und auf die Beobachtung gewisser Pflichten, um von Gott angenommen zu werden.
Sie müssen ihr Gebet jeden Tag zur gleichen Zeit haben, so und so viele Kapitel in der Bibel lesen. Sonst bekommen sie Schuldgefühle. Das sind Züge des römisch-katholischen.
In dieser Art von Glauben finden sich keine Siege. Solche Menschen mühen sich vergebens. Ihre Seelen sind in dauernder Knechtschaft und finden keine Ruhe, bis sie ihre Last zu Jesu Füßen gelegt haben.
Selected Messages, Band 1, Seite 353. Und wie ist nun das Heiligtum die Antwort auf dieses Problem? Wir blicken auf und sehen dort nicht bloß ein Gesetz. Wir sehen einen Gnadenstuhl. Wir sehen nicht nur einen Maßstab. Wir sehen einen großartigen hohen Priester, der unsere Natur trug und die Natur der Gottheit, der seine verwundeten Hände erhebt und sein Blut an den Gnadenthron sprengt. Und wir wissen, dass wir durch sein Blut Zutritt dahin haben können. Wir schrauben den Maßstab nicht herunter, um ihn unseren schwachen Bemühungen anzupassen, sondern wir vertrauen auf den alles überwiegenden Namen. Gott sei gedankt. Die falschen Erweckungen werden uns so lange nicht vom Weg abbringen, wie unser Anker hinter dem Vorhang zum Allerheiligsten am Thron Gottes festgemacht ist. Paulus spricht von denen, die
ihre Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen.
Zuflucht wohin?
Wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks.
Hebräer 6, 18 und 20. Und so, anstatt den Wein Babylons zu trinken, anstatt unseren Sinn mit den Ideen zu füllen, die die religiösen Medien heutzutage überfluten, bitte ich euch, wenden wir uns Hebräer und Offenbarung zu, 3. Mose und Daniel, The Great Controversy und Early Writings. Lasst uns unseren Sinn mit den herrlichen Wahrheiten des Heiligtums füllen, die uns zu einem besonderen Volk gemacht haben und uns als besonderes Volk erhalten. Lasst uns unsere Augen auf Jesus im Allerheiligsten richten, und wir werden vor den Täuschungen, die die Welt gefangen nehmen werden, bewahrt. Lieber Herr, wir danken dir, dass der Tempel Gottes im Himmel geöffnet ist. Wenn wir dort hinaufblicken, sehen wir nicht nur ein heiliges Gesetz, das uns zur Vollkommenheit ruft, sondern wir sehen einen großen hohen Priester, der sein kostbares Leben gegeben hat, um uns zur Vollendung zu bringen. Und wir sind zuversichtlich, dass er, der in uns das gute Werk des Glaubens begonnen hat, es vollenden wird, bis zu dem Tag Jesu Christi. Und wir danken dir in seinem Namen. Amen.